Ja, wir sind wieder zurück in Prediger, denn ich denke, dazwischen waren andere Themen und Gastredner. Und in Prediger 2 geht es heute um die Arbeit. Es gibt verschiedene Sportarten. Es gibt welche, wo man alleine kämpft um den Titel oder um die Medaille. Und dann gibt es bekanntlich welche, da kämpft man als Mannschaft um den Sieg. Und oft bei Fußball höre ich es, wenn dann ein Interview gegeben wird, wenn einer das Siegtor geschossen hat, dann sagt er, ich bin so froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Immer ganz demütig. Und dann gibt es aber noch eine dritte Art. Da geht es zwar um die Einzelnen, aber sie sind trotzdem auf die anderen angewiesen. Das ist eben der sogenannte Staffellauf beim Biathlon oder sonst halt beim Staffellauf selber. Nun, bei Salomo geht es jetzt aber nicht um Sport, sondern es geht um eine andere Art von Stabübergabe, die er vor Augen hat, wie wir sie in dem ersten Abschnitt hier sehen, in Prediger 2, Abvers 17. Da heißt es, da wurde mir das Leben vollständig verleidet, denn es ist alles so sinnlos, als wollte man den Wind fangen. Auch der ganze Ertrag meiner Mühe war mir verleidet. Ich muss ja doch alles einem anderen überlassen, der nach mir kommt. Wer weiß, ob der auch den Verstand hat, es sinnvoll zu gebrauchen. Trotzdem wird er über alles verfügen, was ich mir mit solcher Anstrengung durch mein großes Wissen erworben habe. Auch das ist vergebliche Mühe. Ich verzweifelte fast, als ich mir alle Mühe und Arbeit vor Augen hielt, die ich mir hier auf der Erde gemacht habe. Er scheint hier zwei verschiedene Themen anzusprechen. Nämlich, dass er sein materielles Erbe natürlich übergeben muss, dass jemand seinen ganzen Reichtum kriegen wird. Aber es geht auch darum, dass er seine Position, seine Verantwortung, sein immaterielles Erbe übergeben muss und natürlich nicht weiß, wie das sein wird. Dass wir das materielle Erbe zurücklassen müssen, das ist ja nichts Neues. Da sagt Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 7, haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Seine Binsenwahrheit, oder dass wir nichts mitnehmen, oder hat jemand schon mal einen Leichenwagen mit Anhänger gesehen? Wir können nichts mitnehmen. Psalm 49 sagt, lass dich nicht beeindrucken, wenn einer steinreich wird und sein Haus immer prachtvoller ausstattet, denn wenn er stirbt, nimmt er nichts davon mit. Sein Reichtum folgt ihm nicht ins Grab. John D. Rockefeller war wahrscheinlich einer der reichsten Männer seiner Zeit. Und als er starb, wurde gefragt, wie viel hat John D. zurückgelassen? Und die Antwort war, er hat alles zurückgelassen. Egal wie viel Reichtum er hat alles zurückgelassen. Und im Gegensatz dazu sagte Jim Elliot, der als Märtyrer bei den Aucas in Südamerika gestorben ist, der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nun, die Bibel hat nichts gegen Reichtum, aber sie warnt davor, reich werden zu wollen. Nochmal zurück zu 1. Timotheus 6. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen und allen möglichen unsinnigen und schädlichen Wünschen erliegen, die einen Menschen zugrunde richten und ins Verderben stürzen. Und deswegen sagt Salomo, der wissen musste, wovon er hier redet, von Reichtum, in Sprüche 23, wenn du klug bist, dann plagst du dich nicht ab, reich zu werden. Ehe du dich versiehst, hat dein Reichtum Flügel bekommen und entschwindet deinen Augen wie ein Adler, der gen Himmel fliegt. Und wie gesagt, die Bibel hat nichts gegen Reichtum, aber sie sagt dann, wenn unser Wohlstand wächst, dann sollen wir eben unser Herz nicht daran hängen. Und deswegen sagt Paulus nochmal in 1. Timotheus 6, dem jungen Timotheus, ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Darauf kommen wir dann beim Prediger nochmal wieder zurück. Die Gefahr, wenn man reich ist, sich darauf zu verlassen. Und deswegen heißt es in Sprüche, bewahre mich davor zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Das ist die Gefahr des Reichtums. Und das Beispiel, das Jesus erzählt, das Gleichnis, illustriert das von dem reichen Kornbauer, der so eine große Ernte hat, dass er ausgesorgt hat und sagt, dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Das, was ja auch Salomo sagt. Aber wir kennen diesen Mann unter dem Titel der reiche Narr, wie es Rembrandt hier gemalt hat, denn Gott nennt ihn so im nächsten Vers. Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern und wem gehört dann dein Besitz? Das war das Problem des Salomo in Prediger 2, wo wir gelesen haben, auch der ganze Ertrag meiner Mühe war mir verleidet. Ich muss es ja doch alles einem anderen überlassen, der nach mir kommt. Aber Salomo hatte noch ein zweites Problem. Nicht nur sein Besitz, all sein Gold und seine Pferde, die er hatte, muss er jemand anders überlassen, sondern er muss auch sein ganzes Lebenswerk jemand anders überlassen. Denn es ist so, ein Mensch müht sich ab, gibt Weisheit, Einsicht und sein ganzes Geschick daran, etwas zu erreichen. Dann aber muss er alles, was er erreicht hat, einem Menschen hinterlassen, der nichts dafür getan hat. Das ist völlig sinnlos und ungerecht. Was hat der Mensch letztendlich von seiner schweren Arbeit und von all seinen Sorgen? Er müht sich ab, jeden Tag leidet er, seine Arbeit bringt ihm nur Ärger ein und selbst nachts findet er keine Ruhe mehr. Es gibt keinen Sinn. Er muss alles der nächsten Generation überlassen, wie er es schon im ersten Kapitel gesagt hat. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe und Plage unter der Sonne? Ein Geschlecht geht, ein Geschlecht kommt. Und die nächste Generation wird es übernehmen. Aber das Problem, wie er sagt, ist eben, ja, wer weiß, ob der Nächste, der Nachfolger, auch den Verstand hat, es sinnvoll zu gebrauchen. Und trotzdem wird er über alles verfügen, was ich mir mit solcher Anstrengung durch mein großes Wissen erworben habe. Die Ausleger sind sich nicht einig, ob er hier schon konkret seinen Sohn vor Augen hat oder ob er eben allgemein redet. In den ersten Versen redet er ja in der Ich-Form, in der ersten Person. Jetzt in den nächsten Versen redet er in der dritten Person, aber trotzdem schließt das dann seine eigene Situation offensichtlich mit ein. Und ja, wir kennen ja die Geschichte. Salomo war der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Und sein Sohn war ein Narr. Sein Sohn mit seiner Torheit, das hat das Reich geteilt. Das goldene Zeitalter Israels ging zu Ende. Und ja, alles, was Salomo erreicht hat, war verloren im Prinzip. Das ist das Problem, wenn man sein eigenes Reich baut. Das kann der Nachfolger zerstören. Manche haben mich schon gefragt, ob es mir schwer gefallen ist, nach insgesamt 26 Jahren Leitung in Wycliffe diese Verantwortung zu übergeben. Nun, erstens ist es sowieso nicht mein Lebenswerk wie bei Salomo, der seine Königsherrschaft. Und zweitens ging es eben nicht um mein Reich, sondern um Gottes Reich. Und so, wenn Gott wirklich weiterhin verwenden will, freue ich mich. wenn er entscheidet, er braucht wirklich nicht mehr, sondern er kann eine andere Organisation nehmen, um das Wort Gottes unter die Völker zu bringen, dann ist das seine Entscheidung. Es ist sein Reich und nicht meins. Damit ich nicht falsch verstanden werde, meine Nachfolgerin macht eine sehr gute Arbeit. Es geht also nicht darum, dass ich so wie Salomo Angst haben muss, dass die Nachfolgerin alles kaputt macht. Ganz im Gegenteil. Aber eben selbst wenn das nicht der Fall wäre, ist es Gottes Sache, was er weiter mit wirklich vorhat. Und wenn er wirklich nicht mehr braucht, dann heißt das nicht, dass Erna und meine Arbeit umsonst war. Denn erstens hebt die Zukunft nicht die Vergangenheit auf. Und zweitens gilt, was Paulus im 1. Korinther schreibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Egal, was danach kommt, wie es weitergeht. Aber das gilt jetzt natürlich nicht nur für die sogenannten Vollzeitler, das heißt für Pastoren oder Prediger und Missionare, sondern das gilt für jeden von uns. Denn im Kolosserbrief sagt Paulus, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, das ist völlig egal. Es ist egal, ob man nur zu Hause Geschirr spült oder ob man irgendwo in einem tollen Büro sitzt oder egal, was man macht. Egal, sagt er, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Warum? Weil wir dem Herrn dienen und nicht Menschen. Wir arbeiten nicht für eine Firma, wir arbeiten für den Herrn, und zwar alle. Das ist die Perspektive. Und so sagt er es dann nochmal in Epheser 6 ähnlich. Tut eure Arbeit mit Lust und Liebe, als Leute, die nicht Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denkt daran, der Herr wird jeden für seine guten Taten belohnen, gleichgültig, ob jemand Sklave ist oder nicht. Was ist meine Arbeit wert? Nun, wie viel sie bei Menschen wert ist, das entscheidet der Chef, wie viel er dafür zahlt. Aber was sie bei Gott wert ist, das ist eine andere Geschichte. Das ist ein Lohn, den wir in der Ewigkeit kriegen, eine Belohnung dafür, was wir hier getan haben, wenn wir es mit Freuden tun. In Prediger 5 kommt Salomo nochmal auf das Thema zurück und dort sagt er, ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt, denn in unserem Text hier ist er ja sehr pessimistisch, aber dann sagt er, ich habe auch was Gutes entdeckt, nämlich, dass jemand isst, trinkt und Freude an seiner Arbeit hat, obwohl sie ihm, solange er lebt, viel Mühe schafft. Denn das ist seine Bestimmung, dass wir Freude an der Arbeit haben können. Das ist Gott wichtig. Warum? Wieder, weil wir ihm dienen. Und wenn wir ihm mit Unwillen dienen, dann ehrt ihn das nicht. Und deswegen sagt der Psalm, dient dem Herrn mit Freuden. Ganz einfach. Nur so wird Gott geehrt, wenn wir ihm gerne dienen und mit Freuden dienen. Und im Kapitel 5 hat er eben jetzt nicht nur von der Arbeit geredet mit Freude, sondern dass auch jemand isst und trinkt. Und das greift er dann hier im letzten Abschnitt auf. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt, und das Leben trotz aller Mühe zu genießen. Doch ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Denn wie kann man sich am Essen oder Trinken freuen, ohne sein Zutun? Gott schenkt demjenigen, der ihm gefällt, Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch wer sich nicht um Gott kümmert, den lässt es sich mühen, um Güter zu sammeln und Besitz anzuhäufen, um ihm dann seinen Reichtum vorzunehmen und denen zu geben, an denen er Freude hat. dann war seine ganze Mühe sinnlos und gleicht dem Versuch, den Wind einzufangen. Salomo macht also deutlich, wovon es abhängt, ob unsere Mühe sinnlos ist oder nicht. Wenn wir dem Herrn gefallen, dann ist es nicht sinnlos. Wenn wir dem Herrn nicht gefallen, dann ist tatsächlich alles sinnlos, was Menschen tun, weil sie es nicht mitnehmen können und weil es in aller Ewigkeit verloren ist. Und er redet aber eben hier auch vom Essen. Und es gibt zwei verschiedene Gründe, warum man das Essen genießen kann oder warum es einem wichtig wird. Das zitiert Paulus in 1. Korinther 15 aus Jesaja. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist das Motto der Welt. Die keine Zukunft haben, die keine Hoffnung haben, die nicht wissen, wie es oder ob es überhaupt weitergeht. Und die können nur essen und trinken, denn morgen sind sie tot. Aber das ist nicht unsere Perspektive, sondern, wie ich es erst schon zitiert habe in 1. Timotheus 6, Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Denn dieses Genießen ist ein Vorgeschmack, ein Hinweis auf die Zukunft, auf die Ewigkeit, wo wir es genießen werden. Manche haben ja so den Eindruck, im Himmel wird es langweilig, weil wir dann die 8 Stunden lang Halleluja singen müssen und so weiter. Und das singt ja nicht jeder gern. Aber das ist nicht, was uns die Bibel sagt, sondern dort wird gefeiert. In Offenbarung 19,9 heißt es, dann sagte der Engel zu mir, schreib auf, freuen dürfen sich alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Das ist ein Hochzeitsmahl. Das heißt, da wird gegessen und getrunken. Und wenn uns das Essen hier schon schmeckt, in dieser gefallenen Welt, wie viel besser wird es im Himmel sein, wenn wir dort den Bräutigam sehen und uns mit dem Bräutigam treffen und eben nicht nur eingeladen sind zu diesem Hochzeitsmahl, sondern sozusagen die Ehrengäste sind, die Braut sind. Und so sagt der Psalmist schon, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Dieses Hochzeitsmahl, das ist unsere Zukunft, auf das gehen wir zu. Und wir haben ja heute dann auch das Abendmahl. Und Jesus stellt diese Verbindung ja her zwischen diesem Abendmahl, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat, und diesem Hochzeitsmahl, auf das wir zugehen. Denn in Markus 14 sagt er, ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Und ganz nebenbei, Menschen, die hier Alkoholiker waren, werden dort kein Problem damit haben, dass es dort Wein gibt. Und Jesus macht es so deutlich, er wird in seinem Reich wieder Wein trinken, und bei einer Hochzeit damals, das haben wir ja bei der Hochzeit zu Kana gesehen, wo nicht genug Wein war, wo er extra noch ein paar hundert Liter gemacht hat. Nein, da wird es Wein geben. Und daran erinnert uns unter anderem das Abendmahl. Denn Paulus sagt in 1. Korinther 11, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er eben, um die Braut abzuholen, wie es in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen ja auch deutlich wird, dass der Bräutigam kommt, die Braut nach Hause holt, in das Haus des Vaters, und dort werden wir dann feiern und das Essen genießen. Und dort werden wir sehen, was unsere Arbeit wert war. Dass nichts, was wir für den Herrn getan haben, jetzt nicht nur in der Gemeinde, sondern sonst, in der Arbeit, zu Hause, wo immer, was wir getan haben, ist umsonst. Denn wir haben es für den Herrn getan, und er wird uns reichlich dafür belohnen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wenn wir diesen Text anschauen, dann könnte man ja fast deprimiert werden, so wie Salomo es beschreibt und wie es so, alles so sinnlos scheint. Aber wir danken dir, dass das nicht die ganze Botschaft ist, sondern dass auch er zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es möglich ist, die Arbeit zu genießen, sich daran zu freuen, das Essen zu genießen, weil du es reichlich gibst und weil wir es für dich tun dürfen. Sogar essen und trinken dürfen wir zu deiner Ehre. Und darum beten wir dich, dass du uns diese Gnade schenkst, dass unser ganzes Leben etwas ist zu deiner Verherrlichung. Dass unsere Arbeit, auch da, wo es niemand sieht, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir dir dienen und dass wir es mit Freuden tun, damit du verherrlicht wirst. Amen.